Bevor es losgeht, haben wir heute, ich möchte sagen, ein ganz besonderes Feedback.
Ja, oder ich meine, es fügt sich ein in das Motiv. Das letzte Feedback, was wir hatten, war zu Folge 63. Ja. Also hing 15 Folgen hinterher zu der Folge, wo es veröffentlicht wurde. Dieses hier leicht neuer ist zu Folge 65 und somit 14 Folgen hinterher.
Okay.
Kommt von Mohl. Grüße gehen ans Penta-Radio.
Haben wir schon mal Feedback erhalten von jemandem, der dir persönlich bekannt ist?
Ich meine, ich kann im Zweifelsfall nicht jeden Nickname zuordnen, aber diesen Nickname kann ich zuordnen. Von daher, ich will mich jetzt nicht versteigen zu der Aussage ja oder nein, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das, was du insinuierst, richtig ist.
In Ordnung. Gut. Hier ist direkt mal der Timeless aus der Nachproduktion. Das ist natürlich totaler Quatsch, dass Maul der Erste ist, den wir persönlich kennen und der uns Feedback gibt. Denn natürlich ist die Karte von Ajovo auch ein Feedback gewesen und somit ist meiner Ansicht nach er der Erste.
Mohl schreibt, in STP65, das war die Folge Desktop-PC-Basteln, vermutest du, dass der Ethernet-Port wegen Authentifizierung abgeschafft wurde? Zitat, beim WLAN muss man sich authentifizieren, beim Ethernet kann man sich einfach anstecken und lossurfen. Das ist so natürlich nicht richtig. Im Enterprise-Umfeld gibt es für so etwas 802.1x, das ist ein IEEE-Standard. Das wird übrigens auch beim WLAN zur Authentifizierung mit einem Radius-Server benutzt. Außerdem gibt es da SNMP-Traps, da schaltet dann der Port ab und der Admin bekommt eine Nachricht, wenn die falsche MAC antwortet. Das gab es schon lange vor WLAN. Also ja, um das alles ein bisschen auszupacken, wie gesagt, im WLAN, im Enterprise-WLAN hat man die Möglichkeit, dass man nicht einfach nur so ein Passwort hat, wie man das bei einem normalen Residential-WLAN, also ja im Hausumfeld oder vielleicht irgendwie im Hotel oder so hat. Gut, im Hotel hat man das mit Capture-Portalen, Captive-Portalen, das ist eine andere Sache. Sondern ja, da kann man sich im WLAN direkt mit Benutzernamen und Passwort anmelden. Die Intention natürlich diejenige, dass man halt Benutzername und Passwort verwendet, was man sowieso von der Firma hat, also als so ein Single-Sign-On. Mhm. Und das wird eben durch dieses 802.1.x-Protokollfamilie unterstützt. Außerdem wird dann hier als zweites beschrieben, gibt es SNMP-Traps. Also ja, dass man über das Simple Network Management Protokoll aus dem Gedächtnis konfigurieren kann, dass bestimmte Ports, an die man sich halt anstecken kann, an so einem Switch, nur von bestimmten MAC-Adressen verwendet werden können. Also eine MAC-Adresse, nicht wie Mac von Apple, sondern wie Media Access Control, auch wiederum aus dem Gedächtnis. Also jedes Netzwerkgerät bei Ethernet oder WLAN hat so eine MAC-Adresse. Und wenn ein Ethernet-Frame verschickt wird, dann steht da halt die Quell-MAC-Adresse und die Ziel-MAC-Adresse. So wie ja bei einem Internetpaket die Quell-IP und Ziel-IP steht, eben auf der Ebene vom lokalen Ethernet-gebundenen Netzwerk oder WLAN-Netzwerk wird die MAC-Adresse verwendet, um Empfänger und Absender zu identifizieren. Und dementsprechend halt, ja, wenn es sich um so einen Switch handelt, wo dann die tatsächlichen Endgeräte dranhängen, ist halt also die Erwartungshaltung, da kommen halt nur Pakete an oder Frames an, die von einer einzigen MAC-Adresse stammen oder die zu einer einzigen MAC-Adresse gehen. Und wenn dann da die unerwartete MAC-Adresse funkt, dann ist halt ein Fehler und dann kann halt der Switch sagen, geh weg. Also kann diese Pakete halt verwerfen und dann natürlich sind diese Switches für den Enterprise-Anwender dann halt so eingebunden, dass dann da ein Systemadministrator irgendwo im Keller oder so, wo man, ich denke jetzt wieder an die IT-Crowd, wo die IT-Abteilung natürlich in den Keller gesetzt wurde, kann dann da auf dem Beobachtungsbildschirm da ein rotes Lämpchen aufgehen sehen, also im Cyberzentrum, kann dann sehen, hier wird gerade gecybert und kann dann da hochgehen und kann dann da dem entsprechenden Mitarbeiter am entsprechenden Platz auf den Deckel hauen. Ich weiß auch tatsächlich, das ist natürlich ein Lapsus meinerseits, dass mir das nicht aufgefallen ist, denn genau solche Systeme waren auch bei uns auf Arbeit ausgerollt, als es noch Ethernet gab, was dann so zu Problemen geführt hat mit Studenten, die so Testprojekte machen sollten mit so Raspberry Pis und sowas, und haben die dann halt ans Netzwerk angesteckt und 10 Minuten später steht der Admin da und haut den eins auf den Deckel, warum die denn hier unautorisierte Geräte anstecken, die nicht im Inventarmanagement sind und überhaupt.
Okay.
Mhm. Hätte ich mich dran erinnern können. Mohl schreibt weiter. Nächstes Problem. Du erklärst, dass die NUCs vom VOG für das Streaming zuständig sind. Es geht hier um das Streaming, was wir auf Chaos-Veranstaltungen verwenden, um unsere Livestreams ja von den ganzen Vorträgen und so weiter ins Internet zu bringen. Dafür ist das Video Operations Center zuständig, das VOG. Und die haben da NUX im Einsatz. Und ich hatte gesagt, dass diese NUX für das Streaming zuständig sind, also so kleine Mini-PCs. Das ist so auch nicht richtig. Die machen nur das Encoding in die Subformate, wenn eine Talk schon geschnitten ist. Also nichts, was mit live zu tun hat, sondern der Talk ist gelaufen, die Aufzeichnung liegt auf der Platte und es geht darum, die in verschiedene Unterformate zu encodieren, also zum Beispiel in kleinere Auflösungen. So wie man das ja von anderen Videoabspielplattformen auch kennt, dass man da in kleinere Auflösungen so übergehen kann. Oder auch zum Beispiel, dass man Audio-Codecs nochmal, dass man das Audio nochmal separat bekommt und vielleicht auch in verschiedenen Formaten. All diese Dinge werden da gemacht. Zitat weiter. Für das Streaming sind die Cubes ordentliche PCs mit extrem teuren Spezial-SDI-Encoding-Karten. Die Kisten brauchen echt Leistung, weil die das live machen. Erklärung auch hier wieder. SDI ist eine Videoschnittstelle. Ist quasi wie HDMI, aber für professionell. Also ja, ein Videostecker. Ich habe es auch gestern, weil jetzt gerade gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme waren ja die Datenspuren, habe ich das wieder gesehen. Die Kameras standen da, die neuen Modelle, die jetzt angeschafft wurden. Und da hängt ja kein HDMI-Kabel dran, wie man das vielleicht bei so Consumer, so Systemkameras vielleicht so ein Mini-HDMI-Stecker dran hat, sondern da kommt ein SDI-Kabel raus, was dann da direkt in den SDI-Videomischer geht, also so eine sündhaft teure Kiste, die halt solche SDI-Videosignale mit hoher Auflösung live mischen kann. Mhm. Und dann geht das dann halt weiter, halt auch als SDI-Ausgabesignal in diesen Cube rein, hat dann deswegen eben so eine SDI-basierte Encoding-Karte, weil halt dieser SDI-Stecker dran sein muss. Und das schließt halt so normale Videokarten und sowas oder so eine Elgato-Capture-Card halt leider aus.
Ach, die Teile. Okay, krass. Das ist so ein Koax-Kabel, ne? Das ist so ein serielles Format.
Ja, ne?
Ja, okay, das habe ich schon mal gesehen. Stimmt, die Dinger sind, ja.
Ob das jetzt extra Koax ist, will ich mich nicht festlegen, aber es ist dieser Form auf jeden Fall. Also so ein runder Stecker. Ja, Overcoaxial Cable, ja, okay.
Ja, okay, gut. Wunderbar.
Dann ist dieses Feedback hiermit aufgenommen und alle unsere vergangenen Fehler sind jetzt hiermit richtig gestellt, weil ich würde sagen, für die anderen Fehler gemacht haben, die sind jetzt, ist jetzt die Zeit abgelaufen. Nein, könnt ihr natürlich auch mal noch was sagen. Wenn ihr Feedback habt, auch zur alten Sendung, schreibt das gerne an die E-Mail-Adresse, die im Impressum steht. Wenn ihr auf unsere Webseite geht, schlüsseltechnologie-podcast.de, geht sowohl mit Ü als auch mit UE. Ich habe beide Domains reserviert. Und dort gibt es dann unten einen Link Impressum. Und ich verweise auch bei der Gelegenheit mal drauf, ihr könnt uns auch gerne eine Postkarte schreiben. Wir sind ja hier ein kostenloser Podcast. Wir nehmen ja kein Geld von euch oder blenden Werbung oder sowas ein. Aber wenn ihr uns beglücken wollt und uns beweisen wollt, dass wir Hörer haben oder Hörerinnen, dann schickt uns gerne eine Papierpostkarte an das im Impressum angegebene Postfach. Ich gucke da ab und zu mal rein, so einmal im Monat ungefähr, wenn ich dran denke, dran vorbeizugehen.
Genau, erwartet bloß keine allzu schnelle Reaktion.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, die nächste Folge kommt in ungefähr 5 Sekunden. Damit könnt ihr rechnen.
4, 3, 2, 1.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Du Mela, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und du mir lang an unsere Zuhörerinnen. Ihr hört den Schlüsseltechnologie-Podcast und es ist die Folge 79. Und es ist wärmer. Ja. Wärmer als in der nächsten Folge.
Ja, ganz genau. Das definitiv, das wissen wir schon, weil wir alle Zeitreisende sind hier. Wir werden mal sehen, mein Lüfter läuft definitiv im Hintergrund. Mir wurde versichert, dass das in der Aufnahme hoffentlich nicht so sehr zu hören sein wird.
Nee, alles gut, aber
Straßenambiance hören.
Genau, die Hupe im Intro, die müssen wir unbedingt drin lassen, die ist gut.
Meep. Naja. Stattdessen gehen wir heute, wir lassen die Stadtambiance hinter uns. Wir gehen rauf aufs Land, da gibt es nämlich ganz viele Felder. Und darum geht's heute. Ich habe jetzt gedacht, wie kann ich irgendwie einen Übergang finden zu dem, was hier vor mir auf unserem Notizzettel steht. Wir hatten in Folge 77 eine Liste von Listen. Heute in Folge 79 haben wir ein Feld von Feldern.
Okay.
Es geht mit dem Motiv weiter. Wir haben ein Datenformat. Beim letzten Mal waren es halt Listen und wir haben uns da gefragt, welche Datenstrukturen können dieses Datenformat darstellen. Und wir haben halt festgestellt, es gibt diverse Möglichkeiten, wie man so eine Liste umsetzen kann im Arbeitsspeicher. zur Laufzeit des Programms und die waren alle verbunden mit unterschiedlichen Laufzeitcharakteristiken. Also halt bestimmte Sachen gehen dann halt schneller, manche langsamer und man kann daraus eine Abwägung ableiten, um dann sich eventuell zu entscheiden, was man nehmen möchte. Oder macht die Abwägung danach, wo man am wenigsten Code schreiben muss, weil das ist natürlich auch ein Aufwand. Wir haben ja nicht nur den Rechenzeitaufwand, sondern auch den Programmiererzeitaufwand. Mhm. Heute machen wir das weiter. Und wir reden analog dazu über das, was wir in Folge 71 eingeführt haben als assoziative Datenfelder. Das war ja unsere Besprechung von JSON als ja so dieses Periodensystem der Datentypen so ein bisschen. Und wir hatten halt gesehen, wie es gibt so einzelne Werte, es gibt einzelne Zahlen, einzelne Texte oder sowas, einzelne Textstückchen. Es gibt sowas halt wie Listen. Natürlich, wenn man mehrere Zahlen zum Beispiel hintereinander schreiben möchte, und natürlich kann man das dann auch verschachteln und so weiter. Und es gibt halt diese Datenfelder. Ja, das ist wie so ein bisschen Kraut und Rüben, die Nomenklatur, was das angeht. Da das ein schöner, kompakter Name ist und der durchaus auch Verbreitung hat, werde ich heute nicht assoziatives Datenfeld sagen, sondern Map. Also nicht von Englisch Karte, sondern von Englisch Abbildung. Woher das motiviert ist, kann man dann gleich noch sehen. Je nach Programmiersprache oder nach Kontext findet man eventuell auch Namen wie Object oder Dictionary oder Hash oder sowas. Und ja, Dictionary ist eigentlich vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, weil das ist quasi so ein Fall, wo es benannt wird nach einer der offensichtlichsten Einsatzzwecke. Denn bei so einem Feld, Map, Object, Dictionary, geht es darum, dass wir eine Sammlung von Wertepaaren haben mit jeweils einem eindeutigen Schlüssel, einem Key und einem zugeordneten Wert, einem Value. Also diese dementsprechend, ich habe jetzt gesagt, eindeutig bei Key, ich habe es nicht gesagt bei Value. Also es dürfen dieselben Werte im Zweifel zwei mehrmals vorkommen, aber jeder Key darf nur einmal vorkommen. Und man kann sich das natürlich vorstellen, bei einem Wörterbuch zum Beispiel ist halt der Schlüssel eben das Lemma, also der Begriff, der definiert werden soll. Oder halt, wenn man ein zweisprachiges Wörterbuch hat, halt der Begriff, der übersetzt werden soll. Und der Wert ist dann im normalen, im Lexikon ist es die Definition des Begriffs oder im zweisprachigen Wörterbuch ist es dann eben die Übersetzung oder Übersetzungen.
Okay, Moment. Und
damit kann man sich das natürlich, ja.
Aber dann, also das ist, die Metapher hinkt, weil Teekesselchen dann nicht mehr funktionieren, ne? Also Auflauf zum Beispiel. Wieso
funktionieren Teekesselchen nicht?
Auflauf als ein Gericht zum Essen und als eine Menschenmenge. Dann wäre der Key.
Ja, dann ist dein Wert ist ja nicht im Zweifelsfall nur ein Begriff, sondern ein Wert ist halt ein ganzer Text.
Aha, okay.
Also halt so, wie du ja auch in einem normalen, in einem Lexikon würdest du ja auch quasi haben, der Schlüssel ist halt Auflauf und dann ist der Text halt, ja Junge, der Begriff ist uneindeutig, sag mal, was du haben willst. Okay. Dies ist eine Begriffsklärungsseite.
Ja, genau. Mhm.
Wie man das so kennt. Das ist ja durchaus möglich. Also ja, es kann wiederum in dem Wert kann eine kompliziertere Datenstruktur drin stecken. Dann hat zum Beispiel diesen Fall, wenn man mehrere mögliche Bedeutungen hat, dann könnte man da vielleicht da drin eine Map haben von Kontext zu tatsächlicher Übersetzung oder zu tatsächlicher Definition.
Okay, ja.
Auflauf im Kontext Menschenmenge ist gleich, dann halt eine Definition. Auflauf im Sinne Gastronomie ist eine andere Definition. Mhm.
Gut.
Also ja, so sieht man auch, wie diese Datenstrukturen verschachtelt werden können, aber wir bleiben natürlich bei den Basics, gucken uns eine einzelne Datenstruktur an. Das Wörterbuch, wie gesagt, ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was vielleicht, ich will nicht sagen, was vielleicht greifbar ist, weil es gibt ja immer mehr Leute, die aufwachsen und gar nicht mehr wissen, was ein Dateisystem ist, wenn die jungen Leute, die nur noch mit Apps konfrontiert sind, also ich, bin ich jetzt ganz neben Status angekommen, ja. Der alte Mann schimpft die Wolke an.
Yelling at Cloud, genau.
Was ja auch passt, ne? weil diese Nutzer finden halt ihre Daten nur noch in der Cloud vor und dementsprechend halt sind sie nie mit einem Dateisystem konfrontiert. Genau. Aber für die Hörer unter uns, die schon mal von einem Dateisystem gehört haben oder zum Beispiel unsere Dateisystemfolge verfolgt haben, ich glaube, ich habe mal wieder nicht meine Liste rechtzeitig aufgemacht, aber ich glaube zu erinnern, Folge 31, sehr gut. Da hat man es von Verzeichnissen zu tun, aus denen dieses Dateisystem aufgebaut ist. Und ein Verzeichnis ist auch so eine Map. Da hat man als Schlüssel den Dateinamen. Also wenn ich in einem Ordner drinne bin, könnte ich halt irgendwie nach dem Schlüssel Diplomarbeit.pdf gucken. Und dann finde ich da vielleicht einen Wert, nämlich eine Datei oder ein Unterverzeichnis, also irgendein Dateisystem eintragen.
Nee, das funktioniert ganz anders. Du findest Diplomarbeit und dann findest du Diplomarbeit fertig und dann findest du Diplomarbeit fertig 1 und fertig 2 und fertig 3 und dann findest du... Ja. Diplomarbeit jetzt wirklich fertig?
Genau. Das ist, wenn man keine Versionsverwaltung kennt. Na, das sind ja alles unterschiedliche Schlüssel, von daher ist das, ist die Theorie richtig. Was man halt nicht haben dürfte, wäre halt unter demselben Namen, diplomarbeit.pdf, vier Dateien.
Ja, das stimmt.
Das ist, wie Fachleute sagen, nicht gut. Da muss man die Datenrettung holen. Ja. Das ist dann eine Eigenschaft, die durch das Betriebssystem garantiert werden muss. Dementsprechend, dass wenn man eine neue Datei anlegt mit dem gleichen Namen, dass dann halt die eine bestehende Datei überschrieben wird oder es halt einfach einen Fehler gibt oder sowas.
Interessanter Punkt,
Ja, das sind so Beispiele, wo man solche Maps tatsächlich reifiziert vorfindet, also halt greifbar, in dem Fall halt auf einer Festplatte liegend oder in einem Wörterbuch halt vielleicht auch in Papierform oder halt als Wikipedia irgendwie vorliegend auf irgendwelchen Servern oder sowas. Vielleicht noch, um ein anderes Beispiel zu geben zur Motivation, wo sowas algorithmisch auftreten könnte, wo ich halt vielleicht eine Map als Teil von einem Programm verwende, könnten wir das Beispiel bringen, Wörter zählen. Wir haben einen Text vor uns und wir hatten ja mal diese, in der Unix-Folge war das, glaube ich, ne? Folge 6, hatten wir ja irgendwie einen Beispieltext, ich glaube zu erinnern, das bürgerliche Gesetzbuch.
Ja, genau.
Und dann hatten wir da die Frage gestellt, was die häufigsten Begriffe sind in diesem Text. Und das ist ja eine Sache, die kann man natürlich auch in Code schreiben, man kann es ja nicht nur auf der Kommandozeile machen mit Shell-Programmen. Und dann wäre natürlich ein klassischer Ansatz zu sagen, irgendwie ich lese die Datei ein, ich teile sie halt nach Whitespace auf, um mal in die einzelnen Wörter zu kommen. Man muss eventuell sich überlegen, wie man mit Sonderzeichen und sowas umgeht, irgendwie, ob man jetzt Punkte und Apostrophe und sowas rausnehmen will, wahrscheinlich halt schon. Wenn man jetzt nicht gerade im Englischen unterwegs ist, wo das Apostroph halt auch zum Wort gehört mitunter, aber sei es drum. Wenn man dann halt irgendwie diese Wörter halt vor sich hat, also man hat so eine Liste von Wörtern rumliegen, will jetzt halt diese, meinetwegen, häufigsten 10 Wörter finden oder sowas, dann wäre ja ein klassischer Ansatz, dann zu sagen, ich baue mir jetzt so eine Map auf, wo ein Schlüssel jeweils ein bestimmtes Wort ist, was ja mehrmals vorkommen kann. Und der Wert ist dann, wie oft ich das Wort gesehen habe, während ich halt durch diese Liste durchlaufe. Also ich fange an mit einer leeren Map und dann gucke ich mal das erste Wort an. Das ist dann vielleicht, wenn das bürgerliche Gesetzbuch ist, dass es vielleicht bürgerlich ist. Dann sagen wir halt, okay, wir gucken in die Map rein. Gibt es schon einen Eintrag zu dem Wort, zu dem Schlüssel bürgerliches? Gibt es nicht. Dann legen wir halt einen neuen Eintrag an und legen den gleich mit dem Wert 1 an. Und dann gehen wir halt weiter und irgendwann werden wir das halt so weitermachen. Dann fügen wir als nächstes einen Eintrag für das Wort Gesetzbuch ein, dann vielleicht irgendwie in der Fassung oder sowas, ne, wie halt solche Gesetzestexte formuliert sind, werden dann die Wörter da vorkommen. Vielleicht irgendwann kommt wieder das Wort Bürgerliches vor. Und dann würden wir halt sehen, wenn wir halt wieder in die Map reingucken, dass halt unter dem Schlüssel Bürgerliches schon eine Zahl drin steht, nämlich 1. Und dann würden wir stattdessen diese Zahl nur erhöhen und dann halt auf 2 kommen. Und so könnten wir das halt durch den ganzen Text durchlaufen. Dann haben wir irgendwann diese ganze Map fertig gebaut. Und nachdem wir halt durch den ganzen Text durchgelaufen sind, steht dann in dieser Map drinne ein Schlüssel entsprechend jedem Wort, das in dem Text vorgekommen ist. Und dazu zugeordnet der Wert, wie oft wir dieses Wort gesehen haben beim Durchlaufen. Mhm. Und dann können wir uns halt diese Wertepaare nacheinander angucken und halt die größten 10 rausfinden. Das sei dann dem Leser, dem Zuhörer als Übungsaufgabe überlassen, wie man das dann weiterführen würde.
Ja.
Wir sind ja hier kein Programmierlehrstunde.
Ja, oder man macht es einfach mit dem Skript aus der Folge. Das geht auch.
Genau. Da haben wir im Prinzip, ja, wir haben halt auch quasi eine Sammlung von Wertepaaren. Wir können im Prinzip dann gleich diese Analogie dann nachher nochmal verwenden. Und dann sehen wir, dass wir das dann umgesetzt haben. Und wo wir dann einfach gesagt haben, wir sortieren dann halt nach den Werten jetzt stattdessen und sehen dann halt dementsprechend die ersten 10 Einträge oder die letzten 10 Einträge, je nachdem, wie rum die Sortierung ist. Wenn wir von Maps reden, noch ein Sternchen dazu. Es geht jetzt hier nur um Wertepaare, die tatsächlich greifbar in irgendeiner Form vorliegen. Beim Dateisystem ist es halt auf der Festplatte. Bei dem Beispiel mit dem Wörterzählen liegt halt diese Map zumindest während des Programmablaufs im Speicher vor. Das ist jetzt halt nicht nur wie so eine Berechnungsfunktion oder sowas, denn das ist, wo der Name Map herkommt. Map als Abbildung ist halt ein mathematisches Objekt. Abbildung bzw. halt Funktion ist damit, ich glaube, synonym. Ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht synonym sein soll.
Ja.
Aber ich werde mal vorsichtig ein Sternchen dran machen, dass ich das nicht geprüft habe vorher.
Okay.
Aber grundsätzlich halt ja, eine, auch wiederum ja, wie eine Funktion ist ja genauso definiert, eine Sammlung von Wertepaaren, so dass das Urbild der Funktion niemals zweimal vorkommen kann in dieser Liste von Wertepaaren oder in dieser Menge von Wertepaaren genau zu sein. Also halt, wenn ich irgendwie zum Beispiel eine Funktion frage, meine Funktion ist x² plus 2x, dann kann ich da halt irgendwie einen Wert reingeben, zum Beispiel 1, und dann kommt ein Ergebnis raus, zum Beispiel 3. Und es kommen halt nicht irgendwie 4 und 6 oder so raus. Das geht halt nicht. Das ist nicht vorgesehen.
Okay. Ja.
Und die Sache dabei ist natürlich, wenn der Mathematiker über sowas nachdenkt, dann hat man oftmals es mit Abbildungen zu tun, die berechnet werden müssen. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich habe meine Abbildung irgendwie von den reellen Zahlen, x wird abgebildet auf x² plus 2x, dann ist das ja nun, wenn man versucht, tatsächlich das als Liste von Wertepaaren aufzuschreiben, relativ unhandlich, dass man es damit unendlich vielen möglichen Schlüsseln zu tun hat. Also diese Abbildung kann man nicht tatsächlich aufschreiben und tatsächlich im Speicher vorliegen haben, es sei denn als Programmcode. Und als Programmcode ist die Abbildung natürlich komplett trivial. Das ist halt irgendwie ein kleines Förmelchen. Und dementsprechend, ja, dabei handelt es sich nicht um Maps, dabei handelt es sich einfach wirklich halt um Funktionen, um Stückchen von Code und sowas. Also zum Beispiel ein Gegenbeispiel für eine Abbildung wäre halt eine Suchmaschine, die bildet von einer Suchanfrage auf eine Ergebnisseite ab, ist also im mathematischen Sinne auch eine Funktion, aber die Menge von möglichen Suchanfragen ist ja nun vorsichtig ausgedrückt unhandlich groß, um nicht zu sagen unendlich.
Ja.
Obwohl, ich weiß nicht, ob unendlich, ich weiß nicht, ob Google irgendwann, wenn man irgendwie so 5000, 6000 Wörter reingibt, ob dann irgendwann mal Schluss ist. Aber im Zeitalter von KI wird sich das eh alles ändern, da kommt es nur noch auf das Kontextmenü an.
Oh Gott. Ja, ja. Ich habe interessante Dinge mit KI gesehen, ja.
Ja, das mache ich auch immer, so sammle ich ja Themen fürs Pentaradio.
Mhm.
Jedenfalls haben wir jetzt also ein Verständnis davon, was diese Map ist. Nun ist natürlich die Frage, wie setzen wir das um? Und der Rückbezug auf die Unix-Folge dazu ist natürlich passend. In der Unix-Folge haben wir ja gesagt, das Unix-System an sich arbeitet immer mit Textströmen. Und dementsprechend, ja, hat man es halt irgendwie, alle Programme nehmen irgendwie Text, meistens zeilenweise ein und machen dann mit den Zeilen irgendwas. Also halt ja zum Beispiel, wir hatten dann halt unseren Beispieltext, den wir halt, wo wir Wörter zählen wollten und eine Statistik darauf machen wollten, hatten wir halt erstmal so umgebaut, dass die Wörter jeweils einzelne Zeilen sind, weil eben das halt ist, wie diese Programme halt ihre Eingabe erwarten. Und dann hat mir dann gesagt, ohne jetzt die Notizen mehr anzugucken von der Folge, gehe ich mal stark davon aus, dass wir Sort und Unique-C gemacht haben.
Genau,
also dass so wir im Prinzip ja die gleichen Wörter halt zusammengruppiert haben. Also dass halt, wenn wir ein Wort mehrmals haben, dann sind halt einfach dementsprechend viele Zeilen mit dem Wort hintereinander durch das Sortieren.
Mhm.
Und danach machen wir Unique-C, also das ein Programm, was halt sagt, ich gucke mir halt Zeilen an und wenn ich halt gleiche Zeilen sehe, die hintereinander kommen, dann dedupliziere ich die, also dass ich, wenn ich fünfmal dasselbe Wort sehe, nur das einmal ausgebe, beziehungsweise fünfmal dieselbe Zeile, dann wird die nur einmal ausgegeben und mit dem Minus C sorgt man dann dafür, dass er auch noch die Anzahl ausgibt und damit haben wir eben genau das, was wir haben wollen, so ein Wertepaar. Wir haben halt die Zahl als Wert und wir haben den Schlüssel, das Wort, was ursprünglich in der Eingabe vorlag und dann konnten wir eben das dann weiter sortieren und wir können also im Prinzip sehen, ja, dieses Paradigma Sammlung von Wertepaaren können wir im Prinzip einfach als Liste umsetzen und das ist eine Sache, die man machen kann. Und das ist, ja, auf der großen Skala ziemlich schlecht. Vor allem, wenn die Sache unsortiert ist. Wenn es sortiert ist, greift halt wieder das Gleiche, was wir in Folge 77 gesagt haben über sortierte Listen. Also wenn die einfach nur so als Liste rumliegen, wenn die sortiert sind, macht es viele Sachen einfacher, wenn man sowas wie Bisektion verwenden kann, um schnell sich in der Liste zu orientieren. Wenn ich jetzt also weiß, ich suche, wie ich es halt auch im Lexikon mache, und ich denke mal, wir haben sicherlich das Beispiel schon mal in der Form gebracht, ich suche meinetwegen nach dem Wort Funktion. Möchte das gerne im Lexikon finden und möchte gerne irgendwie sehen, was alles irgendwie Funktionen sein können, irgendwie in den verschiedensten Definitionsbereichen. Dann würde ich vielleicht das Lexikon aufschlagen und ich schlage es vielleicht zufällig in der Mitte auf und ich sehe halt, ich bin jetzt irgendwie bei M wie Madagaskar. Und dann sehe ich halt, dann kann ich halt irgendwie mir klar werden, okay, F wie Funktion ist vor M wie Madagaskar und so habe ich dann halt das Suchfeld schon mal auf die Hälfte reduziert und muss dann halt nur noch die linke Hälfte oder die vordere Hälfte des Buches durchsuchen nach diesem Begriff und wenn ich das dann ein paar Mal mache, bin ich relativ schnell am Ziel. Also dann habe ich so ein logarithmisches Verhalten in der Zeitkomplexität. Hingegen, wenn die Begriffe alle ungeordnet wären im Lexikon, einfach so in einer unerwarteten Reihenfolge reinstehen würden oder vielleicht, ne, vielleicht in der Reihenfolge, wie die Autoren sie geschrieben haben oder vielleicht die Reihenfolge, wie sie zuletzt angefasst wurden oder sowas. Ne? Ich meine, wenn es die Reihenfolge wäre, wie wann etwas reingekommen ist, wäre es vielleicht sogar noch irgendwie einigermaßen vorhersagbar, dass man irgendwie neuere Begriffe irgendwie weiter hinten findet oder so. Aber wenn das halt alles komplett unsortiert ist, dann dauert das halt lineare Zeit, weil ich dann im Prinzip auf Seite 1 anfangen kann und halt jeden einzelnen Begriff angucke, bis ich immer mal den richtigen finde. Und es ist intuitiv, dass das langsamer ist als diese Bisektionen in der sortierten Liste.
Ja, aber man lernt eine Menge dabei. Okay.
Also ja, man sieht, das hat so Skalierungsprobleme. Dieser Modus, einen Map als Liste abzulegen, ist für sehr kleine Listen gar nicht so schlecht. Und ich habe, wie es der Zufall will, gerade heute Zahlen dazu gesehen, wo jemand das mal verglichen hat, die trivialen Implementierungen von Maps gegenüber das, was die Standardbibliotheken von Programmiersprachen so mitbringen. Und es stellt sich halt daraus, die modernen Implementierungen in den Standardbibliotheken sind sehr kompetent. Früher hätte man halt so sagen können, und da wurde sich auch Bezug genommen auf einen Paper von Donald Knuth, den wir aus der LaTeX-Folge kennen, Folge 36. Mhm. Ein bekannter Name in der Software, in der theoretischen Informatik, in der Software-Schmiede der Welt, der sich halt mit gerade genau sowas mit Algorithmik und so beschäftigt, und der hat dann halt gesagt zu seiner Zeit irgendwie, als er das da getestet hat, dass so eine Map darzustellen als einfache Liste, oder in seinem Fall hat er halt tatsächlich ein Multiset dargestellt, also genau das, was ich gerade beschrieben habe, dieses ich habe eine Menge von Objekten und ich möchte wissen, wie oft ein Objekt in der Menge vorkommt, also halt wie mit dem Wörterzählen zum Beispiel. Und er hat halt sich sowas angeguckt und hat gesehen, die cleveren Map-Implementationen sind erst dann sinnvoll, wenn man über 20 Elemente kommt. Vorher ist halt der extra Aufwand, den man treiben muss, um die mit der cleveren Map-Implementation umzugehen, wie wir sie später besprechen, ist halt höher als was man halt tatsächlich am Ende gewinnen kann, dadurch, dass es halt so wenig Elemente sind. Also man kann sich das ja auch anschaulich vorstellen, dass halt, wenn ich so ein Lexikon habe, was nicht ordentlich sortiert ist, na, das geht kreuz und quer durcheinander und ich muss halt die Begriffe einen nach dem anderen durchsuchen, dann ist das halt mit so einem normalgroßen Lexikon mit vielleicht 10.000 Einträgen halt schmerzhaft. Wenn mein Lexikon jetzt nur 10 Einträge hat, dann ist das nicht so schlimm. Ich meine, das ist immer noch doof, aber da kann man es noch verschmerzen.
Na, ist die Frage, ob, so denn, ganz, ob denn die Abfrage bei so wenigen Elementen und wenn sie nicht clever ist, am Ende schneller geht. So eine einzelne,
ja, genau.
So ein einzelner Vergleich, ja, genau, geht dann schneller, oder? Und dann ist das lineare Wachstum erstmal nicht so schlimm. Okay. Hm.
Es ist einmal das und zweitens halt, du hast den Wartungsaufwand halt nicht. Wenn du dir jetzt zum Beispiel eine Einkaufsliste vorstellst und die ist jetzt keine Map, die ist nur ein Set, ne? Die ist halt, also halt nur eine Liste, die auch ungeordnet ist in dem Sinne, wo es auf die Ordnung so nicht ankommt. Du willst halt wissen, ob was draufsteht oder nicht. Eine Einkaufsliste hat da nicht 10.000 Einträge. Also für gewöhnlich nicht. Ich weiß ja nicht, wenn man vielleicht sehr lange wartet, bis man den Wocheneinkauf macht. Wenn man vielleicht nur einen Jahreseinkauf macht, dann ist die Liste vielleicht etwas größer, aber sei es drum. Nee, eine normale Einkaufsliste hat vielleicht so 10, 20 Einträge für den Wocheneinkauf. Und die legt man ja für gewöhnlich so an, dass man einfach so im Verlauf der Woche irgendwie aufschreibt, was einem auffällt. Irgendwie so, ach ja, hey, Waschmittel ist fast alle, dann schreiben wir es mal auf. Ne, so in der Art. Also man fügt halt einfach irgendwie unten Dinge an. Man wird sich nicht jedes Mal drum kümmern, dass die Liste wieder sortiert wird. Also ich werde nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie meinen Zettel habe und da stehen 9 Elemente drauf, nicht will ein 10. einfügen, werde ich dann nicht irgendwie anfangen, irgendwie rumzustreichen oder sowas oder einen neuen Zettel schreiben, nur damit halt die Liste danach sortiert ist. Also das ist halt genau dieser Punkt mit den...
Ja. Also klug ist es natürlich, eine Einkaufsliste so zu sortieren, dass man von oben nach unten in der Reihenfolge abarbeiten kann, wenn man an den Produkten vorbeikommt im Supermarkt. Aber das ist natürlich
Pro-Technik. Es kommt auf selbe hinaus, es ist halt nur eine andere Sortierung, halt nicht nach alphabetisch.
Ja.
Also ich könnte mir jetzt natürlich vorstellen, das greift so ein bisschen vor, wo dann die Reise hingeht mit unserer Folge heute. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn ich das halt nach Sektionen geteilt haben möchte, dass ich vielleicht so einen Vordruck habe für meine Einkaufsliste und dann ist dann halt, sind vielleicht irgendwie so 8 Unterabteilungen markiert, so vielleicht als Kästchen oder so. Und dann ist halt das erste Kästchen die Gemüseabteilung, weil ich halt da als erstes vorbeikomme und dann ist das nächste Kästchen wie die Backabteilung und so weiter und so fort, ne?
Ja.
Und dann hätte ich das halt schon vorsortiert, so wie es dann halt im Laden ist. Ich meine, auch die einzelnen Listen wären dann halt im Zweifelsfall in der Reihenfolge, wie ich es halt aufgeschrieben habe. Also ich werde mich dann im Zweifelsfall nicht drum bemühen, wenn unter der Obst- und Gemüseabteilung schon Äpfel stehen und dann möchte ich noch Eisbergsalat hinzufügen, zu überlegen, ach, kommen die Äpfel vorm Eisbergsalat oder dahinter? Das ist dann, glaube ich, nicht mehr so das große Problem. Also man sieht, wo die Abwägungen hingehen und das ist eine wunderbare Analogie, weil das dann halt später wieder reingeht in das, was wir hier beschreiben, wie dann tatsächlich solche Sachen umgesetzt werden. Ja. Aber nee, wenn man es tatsächlich jetzt erwartbarerweise mit 100 Elementen oder was zu tun hat und niemals mehr, dann kann man vielleicht auch einfach sagen, ich mache das einfach als eine Liste. Das ist vielleicht gerade in dem Kontext relevant, wo es darauf ankommt, möglichst wenig Code dafür einzusetzen. Zum Beispiel so im Embedded-Umfeld oder sowas, da halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass in vielen Fällen einfach gesagt wird, wir nehmen halt eine Liste, anstatt so eine ganze Web-Implementierung reinzuziehen, die halt wieder 1 Kilobyte Speicher wegnimmt. Das ist halt auf einem großen PC mit gigabyteweise Speicher halt kein Problem. Aber wenn man halt auf so einer Glühbirne ist, die irgendwie insgesamt irgendwie 8 Kilobyte Speicher hat, da wird man irgendwie gerne ökonomisch damit umgehen wollen. Vielleicht so ein bisschen eine Disziplin, die den meisten Programmierern abgeht mittlerweile, aber da sei es drum.
Kann man auf Glühbirnen Doom spielen?
Hm. Die Sache ist ja, mit diesen kann man drauf Doom spielen. Das war so in den frühen 2000ern so ein Volkssport halt unter Nerds, dass man gesagt hat, irgendwie, wir sind halt so clever, wir bringen Doom drauf zum Laufen. Mittlerweile hat sich es ja umgekehrt. Ich will eigentlich weniger Dinge, auf denen Doom läuft und nicht mehr.
Ja, okay.
Weil das halt ein Indiz dafür ist. Also gerade heute, ich datiere jetzt komplett die Aufnahme, wann wir die Aufnahme gemacht haben, der heutige XKCD 3109, Luftentfeuchter, Man sieht hier zwei Personen in einem Laden stehen, so ein Technikmarkt, so ein Mediamarkt oder Saturn oder sowas. Und der eine, der hier offenbar ein Verkaufsmitarbeiter ist, deutet auf das Modell, was hier auf dem Tisch steht, mit Sale drauf. Und meint hier, ja, dieser Luftentfeuchter hat außerdem eingebautes Wi-Fi für die Remote-Updates. Also damit es immer Aktualisierung kriegen kann aus dem Internet. Und der zweite Bürger, der offenbar der Kunde ist, meint so, ach, das ist ja richtig toll. Das wird sehr nützlich sein, wenn sie eine neue Art von Wasser entdecken.
Okay.
Also ja, alles irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Hier im Titeltext wird noch gesagt, es ist wichtig, dass solche Geräte Internetverbindungen haben, damit der Hersteller Remote-Exploits patchen kann.
Ja.
Also Remote-Exploit in dem Sinne halt eine Schwachstelle, wo von außerhalb Angreifer Code einschleusen können, und der Witz natürlich an der Sache ist, dass das halt nur möglich ist, weil überhaupt Wi-Fi eingebaut wurde, wenn das halt nicht der Fall wäre. Also ich habe ja auch einen Luftentfeuchter hier, der hat einen Netzstecker und der hat einen Drehregler für die Stärke und das war's, und ich hoffe, dass da kein Doom drauf läuft.
Ja, natürlich. Er hat
genau den richtigen Funktionsumfang. Aber gut. Wenn wir also eine Liste haben, wie gesagt, ja, die algorithmische Komplexität ist dann im Zweifelsfall sehr schlecht. Wir können uns halt natürlich entscheiden, dann eine sortierte Liste zu nehmen. Dann treffen natürlich auch die Sachen zu, die wir halt gesagt haben für sortierte Listen in der Folge 77. Das hat halt, wie schon gesagt, halt einen Pflegeaufwand. Und ja, wenn wir das halt bereit sind einzugehen, wie gesagt, wenn es eine große Liste ist, beziehungsweise eine große Map, dann wird das wahrscheinlich sinnvoll sein. Die Sache ist halt auch natürlich, wenn ich sehr viele Lesevorgänge habe, ist es im Zweifelsfall eine andere Sache, als wenn ich hauptsächlich Schreibvorgänge habe. Also zum Beispiel das kann auch sein, dass die Abwägung unterschiedlich ist, wenn ich jetzt sage, ich habe 100 Elemente, die ich irgendwie in meine Map reintue, und das mache ich irgendwie einmal und dann bin ich fertig. Nachdem ich mir dann wie so einen groben Überblick verschafft habe, wie bei diesen Wortzählen, dann kann das vielleicht eine andere Abwägung zu sein, wie wenn ich sage, ich baue so eine Map einmal beim Programmstart auf, und dann ist das so ein Server, der irgendwie Milliarden von Anfragen beantworten muss. Und es kommt halt wirklich darauf an, dass jede Anfrage wirklich maximal schnell beantwortet wird, weil ich halt irgendwie Milliarden davon habe. Dann kann die Abwägung auch anders aussehen, dass es sich halt vielleicht auch lohnt, diesen größeren Aufwand beim Start einmal zu treiben, dass alles ordentlich sortiert ist, damit man dann laserfokussiert sofort zum richtigen Eintrag kommen kann, wenn man die Map auch mal schief anguckt. So können wir die Abwägung auch treffen. Wenn man jetzt tatsächlich also so eine sortierte Liste hat, um eine Map zu verwenden, dann ja, läuft das im Prinzip, wie gesagt, genauso mit dem, was wir schon besprochen haben. Meistens mittels eines balancierten Baumes. Dafür verweise ich auf die Folge 77 ganz explizit nochmal, da haben wir das alles besprochen. Haben wir eigentlich balancierter Baum oder ausgeglichener Baum gesagt? Ich erinnere mich vage, dass da eine Übersetzungsunklarheit war. Aber ich sage einfach mal balancierter Baum, weil der Begriff war ja Balanced Tree.
Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber ja, ist richtig.
Oder, ja, genau. Ich habe hier so Beispiele verlinkt, wenn man sich das da mal angucken möchte. Hier in Rust gibt es ein Ding, das nennt sich B-Tree-Map. Wir hatten ja schon auf Rust verwiesen, gerade insbesondere in der Folge 72 beim Datentypen Eisberg. Ich habe außerdem für C++ hier gefunden eine Klasse namens STD-Map. Also STD wie Standardbibliothek und halt Map wie Map. STD ist übrigens auch so eine Sache, das können wir noch so eine Anekdote an der Seite machen. Das ist so ein relativ häufiger Name für Standard-Libraries von Programmiersprachen. Also halt so diese Standardbibliotheken, die bei der Programmiersprache selber dabei sind, halt zum Beispiel solche fundamentalen Datenstrukturen implementieren. Also auch in Rust heißt die Standard-Library STD. Und das Witzige daran ist, wenn man, oder vielleicht so als Info für deutsche Entwickler, die noch nicht so viel mit Engländern zu tun hatten oder Amerikanern oder so, wenn ihr auf Standard-Libraries Bezug nimmt dann in der englischen Sprache, sagt bitte nicht STD. Weißt du warum?
Nee.
Weil STD im Englischen heißt Sexually Transmittable Disease, also Geschlechtskrankheit.
Ah, okay, ja, richtig. In Ordnung, ja.
Also da sagt man halt Standard oder Stud oder sowas. Also man versucht sich irgendwie drum rum zu winden. Also das ist ein komplett selbstverschuldetes Problem der Informatik und irgendwie, ja.
Ja, STD, okay, so ja, stimmt.
Ja, weil es im Deutschen ist es halt total üblich, STD zu sagen. Das hat halt hier keine Konnotation und das ist halt, was da steht. Ne? Aber im Englischen ist es schwierig. Zwei Probleme möchte ich noch flaggen mit dieser Methode, halt sortierte Liste von Wertepaaren. Die eine Sache ist, das heißt natürlich, die Schlüssel müssen erstmal sortierbar sein. Und das ist tatsächlich für viele Schlüssel der Fall, mit dem man so zu tun hat, so im normalen Alltagsgebrauch. Wir haben jetzt ganz viele Sachen mit Strings gesehen. Also das Dateisystembeispiel, wie gesagt, in einem Verzeichnis, die Einträge haben halt als Schlüssel Namen, eben halt die Dateinamen. Das sind Strings. Wir haben das Beispiel mit dem Wörterzählen, da sind die Schlüssel halt Wörter, das sind auch Strings, also Texte. Ne? Das ist alles relativ langweilig. Ganzzahlen sind auch klarerweise eine Sache, die sortierbar ist. Gegenbeispiel, Ja, ich habe hier so ein bisschen vielleicht als esoterisches Beispiel komplexe Zahlen, aber muss gar nicht so weit gehen. Fließkommazahlen sind, je nachdem, wie man drauf guckt, nicht sortierbar. Aus dem Sinne, dass es halt, und das ist die, haben wir besprochen in der Fließkommazahlen-Folge, das war Folge 9. Da gibt es ja diese blöde Zahl namens None, not a number. Und die ist halt heimtückisch, weil die ist halt, wenn die an einem Vergleich teilnimmt, ist der immer negativ. Egal, was passiert. Also wenn ich halt irgendwie eine Zahl habe, die None ist, und ich frage halt, ist x, dieses x, was None ist, ist x kleiner als 5? Und dann kommt halt raus, falsch. Okay, also ist x größer als 5? Falsch. Also ist x gleich 5? Falsch.
Ah.
Und es stellt sich heraus, damit kann man in die meisten Sortieralgorithmen sehr guten Stock in die Speichen stecken.
Ja.
Weil die halt meistens davon ausgehen, wenn ein Element nicht kleiner oder gleich ist, dann ist es größer. Also es muss eine totale Ordnung geben in diesem Schlüsseldatentyp. Und das ist halt bei Fließkommazahlen nicht der Fall. Das ist natürlich nur wieder die Sache, in den meisten Fällen wird es funktionieren, aber halt nicht in allen Fällen. Ich weiß gar nicht, wie das in C++ dürfte es wahrscheinlich sein, dass man es machen darf. Und wenn man dann halt Nans reingibt, dann ist man selber schuld. In Rust weiß ich auf jeden Fall, dass der Datentyp Float nicht sortierbar ist. Ich gucke gerade mal, welche Type-Bounds haben die eigentlich. Wenn man hier Insert machen will, was für eine dann erfordert das, dass es eine totale Ordnung hat, der Schlüssel. Und das geht dann natürlich nicht, ja. Ja, also da wird das dann halt abgelehnt.
Ja. Yeah.
Oder ja, vielleicht, es war mir so ein bisschen schwierig, in der Vorbereitung Gegenbeispiele zu finden. Es kommen dann halt, wenn man tatsächlich irgendwie guckt, was sind Typen, die nicht sortierbar sind, dann sind das eher so zusammengesetzte Datentypen, wo irgendwie esoterische Sachen drin sind. Also halt zum Beispiel sowas wie Funktionszeiger und so ein Kram. Das ist halt, naja, was soll man machen? Ich meine, selbst Funktionszeiger technisch gesehen sind halt Adressen, die man so vergleichen könnte, aber wenn da noch Typeninformationen mit drin stecken, wird es halt haarig. Also ja, in bestimmten Fällen kann das halt ein Problem sein mit der Sortierbarkeit vom Schlüssel. Außerdem, auch wenn der Schlüssel sortierbar ist, kann es ja sein, dass der Vergleich teuer ist. Und das ist jetzt vielleicht bei Ganzzahlen nicht der Fall. Also wenn ich halt eine Schlüssel habe, der eine Ganzzahl ist mit halt so und so viel Bytes, dann ist das halt in den meisten Fällen eine CPU-Instruktion, die zu vergleichen. Das ist nicht sehr teuer. Wenn ich jetzt aber Strings zum Beispiel habe, könnte ich mir halt vorstellen, dass ich irgendwie zum Beispiel, ich bin im Lexikon, ich bin jetzt hier irgendwie bei meiner Suche nach irgendeinem sehr langen Suchwort, ne, irgendwie Donau, Dampfschifffahrt, was nicht alles, wie weit man dieses Wort auch treiben will.
Mhm.
Und dann sehe ich dann halt irgendwie 10 Einträge, die alle irgendwie Donau, Dampfschifffahrts, Gesellschaftsmeisterschafts, hast du nicht gesehen, anfangen und dann irgendwie sich erst im allerletzten Wortteil unterscheiden. Dann wird es halt mühselig, das zu vergleichen, weil man halt immer erst guckt, okay, der Anfang passt, die Mitte passt auch, nee, am Ende passt nicht. Und das ist ja, was letztendlich Computer auch machen, wenn sie Strings miteinander vergleichen. Man hat ja dort auch eine alphabetische Ordnung, die halt genauso funktioniert. Man muss sich erst das erste Zeichen angucken, dann das zweite Zeichen, dann das dritte Zeichen und so weiter. Und wenn halt der Unterschied erst im 50. Zeichen ist, dann ist das halt mindestens mal 50 Schritte, bis man dann wie zu einem Ergebnis kommt. Und ich stecke jetzt auch nicht genau drin, wie weit es da Tricksereien gibt, um das effizient zu machen. Ich kann mir vorstellen, für ASCII könnte es da Tricksereien geben, dass man da so SIMD-Kram macht. Aber für Unicode ist das nochmal sehr viel haariger, weil es in Unicode halt diese witzigen Äquivalenzregeln gibt, sodass das halt das A mit Akzent halt dasselbe ist unter bestimmten Vergleichsregeln wie das A, wo dann ein Akzent separat dahinter kommt, aber es sieht halt gleich aus. Mhm. Aber es ist halt unterschiedlich kodiert. Ich verweise auf die Textkodierungsfolge 13.
Ja.
Das macht natürlich diese Vergleiche haarig. Will man eigentlich irgendwie vermeiden, wenn es irgendwie geht. Wie kann man das irgendwie günstiger machen? Und das bringt uns zu dem zweiten Ansatz. Was so ein bisschen ähnlich ist zu der Sache, die ich vorhin gesagt hatte mit dem Einkaufszettel, wo man das schon in Kategorien vorsortiert. Eben halt im Zweifelsfall bei dem Einkaufszettel halt in die Abteilungen, in die der Supermarkt so unterteilt ist, in die Obst- und Gemüseabteilung, die Backabteilung, die Fleischtheke und so weiter und so fort. Und hierfür bringen wir einen guten alten Freund rein. Ein Wort, was uns schon seit Folge 4 begleitet, nämlich Streuwertfunktion. Oder auch Hashes. Für die, die halt das englische Fachwort kennen oder sich aus der Folge 4 daran erinnern. Also ja, diese Funktionen, auch wiederum Funktionen, aber jetzt nicht, also auch Maps im Wortsinne, aber halt nicht die Maps, die im Speicher rumliegen, sondern die Maps, die berechnet sind. Also halt Funktionen auch im Code-Sinne, wo man im Falle zum Beispiel von so einer Streuwertfunktion, ja, so einem Hash, wie man sie so klassischerweise kennt, gibt man eine Byte-Folge rein von beliebiger Länge, also halt zum Beispiel wie den Inhalt einer Datei oder einen String oder was auch immer. Und raus kommt dann eine Byte-Folge in fester Länge, die sich so verhält, dass sie sich, wenn man die Eingabe nur ein kleines bisschen variiert, sehr stark verändert. Und wir hatten insbesondere diese Eigenschaft dargestellt bei den Streuwertfunktionen, die kryptografisch stark sind, dass man aus dem Wert, den die Steuerwertfunktion liefert, nicht auf den ursprünglichen Text zurückschließen kann. Oder ja, halt nur unter unrealistischen hohen Mühen. Mhm. Ich meine natürlich halt, wenn ich halt so ein Passwort-Hashing halt mache, also ich habe halt mir ein Passwort abgelegt, nicht als das Passwort selber, sondern als einen Hash, dann ist es natürlich möglich, das Passwort zu finden, was zu dem Hash gehört, nämlich halt einfach alle Passwörter durchprobiere, bis ich finde. Aber das ist halt, wenn man ein starkes Passwort hat, hoffentlich nicht realistisch. Das ist der Sinn von dieser Funktion Hashing.
Ja.
Und was Ähnliches machen wir hier auch. Das sind nicht dieselben Hashes wie beim Falle Passwort-Hashing oder so. Gerade bei Passwort-Hashing geht es ja zum Beispiel darauf, dass die möglichst teuer sein sollen zu berechnen. Also ein teuer heißt dann vielleicht, für ein Passwort muss man irgendwie 100 Millisekunden durchprobieren, was bei einem Anmeldevorgang jetzt kein Problem ist. Aber halt, wenn man halt Milliarden von Passwörtern durchprobieren will, dann ist es halt lästig, wenn halt jeder einzelne Versuch 100 Millisekunden dauert. Das, was man hier jetzt bei diesen Hashen, um die es jetzt gerade geht, nicht haben, da hat man eher so eine Klasse von Hashes, die extrem schnell sind, die halt trotzdem halt diese streuende Funktion haben, also von diesen Streuwertfunktionen, dass halt jegliche Änderung des Eingabewertes wahrscheinlich auch einen völlig anderen Hash produziert. Mhm. Und man hat dann so Größenordnung von dem Ergebniswert, die nicht jetzt so 40 Bytes sind, also ich glaube bei SHA-2 ist der Bereich von 28 bis 64 Bytes. Und da kann man halt diese Zahl nochmal mal 8 nehmen für die Bits. Also bei 64 Bytes hat man 512 Bits, das ist ja schon unhandlich, wenn man zum Beispiel aufschreiben will. Wenn man irgendwie die ganzen Ziffern davor aufschreiben wollte. Also wie gesagt, 64 Bytes, halt müsste man 64 Zeichen halt aufschreiben oder 128 Hexzeichen, Hexadezimalziffern. Das ist ja alles ein bisschen unhandlich. Wir wollen eigentlich so eine kleine Ganzzahl haben, so Größenordnung 4 bis 8 Byte, damit man die halt günstig vergleichen kann. Denn das ist ja jetzt der ganze Trick, dass wir halt die Vergleiche nicht mit den Werten machen, mit den Schlüsseln, eben nicht mit den Werten, ja, mit den Werten des Schlüsseltyps. Wir machen die Vergleiche nicht mit den Schlüsseln selber, also halt zum Beispiel mit unseren Lexikon-Begriffen. Wir haben halt nicht Donaudampfschifffahrtstaste nicht gesehen und nochmal 60 weitere Buchstaben oder Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz oder sowas. Das ist ein schönes Beispiel, weil ich dieses Wort tatsächlich auswendig sagen kann, anstatt halt immer so und so zu sagen.
Okay.
Sondern man würde dann halt diesen Hash sich nehmen und halt sagen, lieber Hash, was ist denn deine Einschätzung, hier der Wert für Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz? Und dann guckt sich das der Hash ganz stark an und sagt, aha, 17.681. Und dann sagst du, cool. Jetzt haben wir etwas, womit wir sehr viel einfacher arbeiten können. Das ist nur noch eine Zahl, die können wir mit einmal vergleichen. Und halt nicht irgendwie, müssen uns halt nicht diesen ganzen Text jedes Mal angucken und irgendwie so und so viele Zeichen miteinander vergleichen, nacheinander und so fort. Und damit können wir jetzt also eine Hash-Tabelle bauen. Da gibt es so zwei grundsätzliche Strategien, wie man es machen kann. Die eine Strategie ist, dass wir die Wertepaare einfach in Gruppen unterteilen, also wie ich das halt gesagt hatte vorhin mit dem Beispiel Einkaufszettel getrennt nach Abteilungen im Supermarkt, und dann gruppiere ich halt die Gemüse- und Obstsorten halt in die Kategorie Obst und Gemüse und halt irgendwie Fleisch und Wurst in die Kategorie Fleischtheke und so weiter und so fort. Und das ist halt diese Strategie, da heißen die Kategorien nicht Kategorien, sondern Buckets, also Eimer.
Ja.
Also haben wir dann vielleicht halt anstatt diesem Einkaufszettel mit 8, wo wir 8 Bereiche mit Linien abgegrenzt haben, haben wir halt eine Hash-Tabelle mit 8 Buckets. Und wir haben also irgendwie unseren Hash. Und da kommt dann, wie gesagt, aus dem Hash halt vielleicht irgendwie 42 raus. Ich nehme jetzt mal, damit das nicht so eine riesige Zahl ist, nämlich mal was Greifbares, aber wir tun mal so, als ob 42 eine, ja, ich meine, technisch gesehen ist 42 eine 4-Byte-Ganzzahl. Die passt auf jeden Fall da rein. Es muss ja nicht jede Stelle ausgefüllt sein. Und dann sagen wir jetzt halt auf der Grundlage dessen, machen wir eine Modulo-Operation. Wir teilen die Schlüssel anhand ihres Hashes in diese 8 Buckets auf. Also wir sagen halt, wir nehmen den Hash von dem Schlüssel Modulo 8. Also halt wir teilen durch 8 und gucken uns den Rest von dieser Teilung an. Das ist, was ein Modulus ist, der Rest bei einer Ganzzahldivision. 42 Modulo 8 ist, das hätte ich mir vorher überlegen können, das ist 2. Also weil 40 ist durch 8 teilbar, das ist 5, und dementsprechend 42 durch 8 ist 5, Rest 2.
Ja.
Also ist 42 Modulo 8 gleich 2. Und dementsprechend tun wir dann eben unser Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz in den Bucket 2 rein. In dem Bucket selber haben wir dann im Zweifelsfall auch wieder einfache Listen von Wertepaaren. Das ist dann halt, die Idee ist ja quasi, dass wir uns irgendwie auch ein bisschen Arbeit vom Hals schaffen, eben durch diese Vorsortierung, und dann eben Kategorien schaffen, die absehbarerweise so klein sind, dass es kein großes Problem ist, wenn wir da einfach eine blanke Liste haben. Und halt diese Listen sind einfach zu pflegen. Wenn wir jetzt neue Einträge hinzufügen, dann müssen wir halt nur diese kleine Liste anfassen. um da Dinge einzusortieren. Und eventuell, wenn wir jetzt irgendwie feststellen, unsere Map wird immer größer. Wir haben irgendwie vielleicht mal irgendwie angefangen, unsere Einkaufszettel zu schreiben, als es irgendwie 8 Abteilungen gab. Und jetzt ist das halt irgendwie komplett ausgeartet. Und wir kaufen irgendwie jeden Tag so viel irgendwie diesen Supermarkt ein, dass es halt nicht einfach nur reicht zu sagen, wir haben Obst- und Gemüseabteilung, weil wir dann da 100 Unterpunkte haben für bestimmte Obst- und Gemüsesorten. Deswegen fangen wir jetzt halt an, irgendwie zu differenzieren in die Obstabteilung und die Gemüseabteilung und dann bei der Gemüseabteilung auch irgendwie die Salattheke und die Kürbisse, weil wir natürlich 15 verschiedene Sorten Kürbis brauchen jeden Tag und so weiter und so fort. Also wenn wir sehen, unsere Map wird größer, dann können wir diese Kategorisierung verfeinern. Und das ist halt, was bei dieser Bucket-basierten Hashtabelle dann auch passiert, dass wenn halt ein bestimmter Grenz überschritten ist, dass man dann sieht, irgendwie in diesen 8 Buckets liegen jetzt meinetwegen schon 32 Elemente drin. Also halt ist jede Liste im Durchschnitt 4 Elemente lang. Das wird ja langsam ganz schön viel, ne? Und was wahrscheinlich noch dazu kommt, ist halt, dass diese Listen, ja, selbst wenn die im Durchschnitt irgendwie die 4 lange sind, dann gibt es vielleicht irgendwo eine, die mal 7 lang ist und eine, die nur 1 ist oder so. Und das ist halt, die werden langsam unhandlich. Und dann wird man dann anfangen, dynamisch die Größe der Buckets zu verändern. Dass man halt sagt, wir teilen jetzt halt jeden Bucket nochmal immer in 2 Hälften, indem wir halt nicht mehr die Schlüssel Modulo 8 rechnen, sondern Modulo 16 zum Beispiel. Und ich nehme auch wieder die ganze Zeit Zweierpotenzen, weil Modulo 8 oder Modulo 16 oder Modulo 32 kann man ganz einfach rechnen. Das sind einfach so und so viele von den untersten Bits von der Zahl. Also wenn ich Modulo 8 rechne, dann heißt es halt, ich schneide alle Ziffern weg, außer die untersten 3 Binärstellen. Das ist eine Sache, die kann relativ einfach berechnet werden, während Modulo 7 halt im Vergleich dazu sehr viel aufwendiger ist, weil es halt nicht so durch einfaches Bitschubsen zu machen ist.
Ja, okay.
So funktioniert diese ganze Sache mit Buckets. Man hat dann halt so ein bisschen eine Zeiterwägung. Ja, es ist dann halt natürlich eine handwerkliche Frage, wie man jetzt genau dieses Verhalten definiert. Also wenn man sagt, wann ist ein Bucket so groß, dass ich anfange zu teilen oder solche Sachen. Das ist ja so ein bisschen ähnlich zu der Diskussion, die wir in 77 hatten, zu dem Thema, wenn ich Listen vergrößere, um welche Schritte vergrößere ich sie, diese dynamisch allokierten Listen, die wir hatten, die beziehungsweise die Vektoren heißen oder sowas.
Ja.
Dass man halt dann gesagt hat, wenn ich so eine Liste halt habe, die ein bestimmtes Stück Speicher hat und das ist jetzt halt vollgelaufen, mache ich es dann als nächstes doppelt so groß oder anderthalbmal so groß und oder ist das mir noch eine ganz andere Funktion? Das sind ja dann solche handwerklichen Abwägungen, die man da treffen kann und das ist dann halt hier ganz ähnlich. Mit diesen Buckets, dass man sich halt fragt, ja, wann ist die Größe erreicht, dass ich irgendwie mit dem Bucket eigentlich größer werden will, anstatt halt irgendwie noch mehr Dinge in einen Bucket reinzustopfen. Das ist die eine Methode von Hash-Tabellen. Persönlich muss ich sagen, eigentlich die Methode, die ich anschaulicher finde, aber das ist nicht die, wie moderne Hash-Tabellen umgesetzt sind. Es gibt mittlerweile eine andere Methode, die ich hier Strategie 2 nenne. Ist im Prinzip wie 1, also wir haben auch diese Buckets, also auch meistens wahrscheinlich irgendwie 2 hoch n viele, aus dem vorgenannten Grund, dass dann das Modulo-Rechnen einfach ist. Aber jeder Bucket kann maximal ein Element aufnehmen.
Aha.
Das klingt jetzt erstmal sehr beengt.
Ja.
Die Idee dabei ist natürlich, wenn ich halt diese Buckets habe, wo irgendwie mehrere Elemente reinpassen, heißt das halt auch, ich habe da wieder Listen drin, die ich irgendwie führen muss in irgendeiner Form, ja, die im Zweifelsfall dynamisch wachsen können müssen. Oder wenn ich die halt vorallokiere, heißt das halt, ich habe im Zweifelsfall relativ viel Verschnitt, den ich nicht weiter nutzen kann, wenn halt in dem Bucket halt gerade nicht so viele Werte reinfallen. Das ist also auch vom Speicheraufwand her nicht so optimal. Und deswegen stattdessen die Vorstellung, wir haben eine Hash-Tabelle, die zum Beispiel für 32 Elemente angelegt ist, also hat ihr halt 32 Buckets und jeder Bucket kann entweder kein Element haben oder 1. Aber nicht mehr als das. Also ja, sehr, sehr kleine Eimerchen. Vielleicht eher so die Eimerchen, die das Kind für die Sandburg verwendet, anstatt irgendwie der Eimer, mit dem ich in mein Putzwasser rumtrage.
Ja, der Eimer fürs Lego-Männchen, ja.
Ja, genau. Kommt natürlich im Zweifelsfall auch darauf an, was das für Elemente sind. Ich meine, wenn ich jetzt natürlich sage, ein Bucket, der ein Element aufnimmt, dann kann das halt auch irgendwie, wenn halt irgendwie ein Element irgendwie so ein Betonsperrenstück ist, dann ist das halt im Zweifelsfall ein großer Eimer, wo das reinpasst.
Ja gut, aber die Hashes haben ja eine festgelegte Größe.
Ja, aber die Buckets kommen ja die Werte rein. Also beziehungsweise die Wertpaare. Und die können ja groß sein. Die Werte können ja was
ist okay. Nicht sein. Ja, okay, gut. Mein Fehler, ja.
Und nun ist natürlich die Frage, ich hatte jetzt gerade halt gesagt, man möchte eigentlich mehr vermeiden, dass irgendwie diese Buckets bei der ersten Strategie halt irgendwie vielleicht ausgelegt sind für 8 Elemente und dann ist da in einem Bucket nur ein Element drin, weil wir halt Würfelpech hatten und es sich nicht so schön verteilt hat. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ja, wenn ich irgendwie eine Map habe, wo 32 Elemente reinpassen sollen, ich habe dafür 32 Buckets, es wird ja auf jeden Fall Hash-Kollisionen geben. Das geht ja ins Geburtstagsproblem im Prinzip rein. diese Sache, wenn ich halt 32 zufällig gewählte Werte habe, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass die sich auch exakt auf diese 32 möglichen Buckets verteilen aufgrund ihrer Hashes, ist ja doch relativ unwahrscheinlich. Also selbst wenn das alles gleich verteilt ist, heißt ja gleich verteilt nur, dass wenn ich irgendwie, wenn sich ein Element in Bucket 17 reingesetzt hat und ich füge das nächste Element ein, ist es halt wieder im Prinzip genauso wahrscheinlich, dass es wieder in den Bucket Nummer 17 rein muss. Und was mache ich dann? Dann könnte man jetzt natürlich sagen, wie ich erhöhe halt die Anzahl Buckets, solange bis die Hashes nicht mehr exakt gleich sind und die dann halt irgendwo anders landen. Aber dann ist das halt, dann ufert das relativ schnell aus, wie viele Leerstellen man machen muss.
Ja.
Deswegen wird hier stattdessen dann eine Art Kollisionsvermeidung gemacht. Dass ich halt sage, ich nehme meinen Hash von dem Wert, den ich einfügen möchte, und dann sehe ich halt irgendwie, das Ding gehört in Bucket 17, gucke ich rein, 17 passt nicht. Dann probieren wir halt mal 18. 18 ist vielleicht auch belegt. Wir haben probieren vielleicht mal 16. Okay, 16 ist frei, dann packen wir es da rein.
Okay.
Und also, dass es so eine definierte Methode gibt, wenn ich irgendwie eine Stelle schon mal probiert hatte und da gab es eine Kollision, das war bereits belegt, dass ich dann halt auf eine definierte Art und Weise ausweiche auf andere Stellen.
Ja.
Und dann halt auf diese Weise das ablege. Das klingt jetzt erstmal nach kompletten Vollchaos, denn wenn ich zurückkomme und will dann dieses Element wiederfinden, gucke ich ja in 17 rein und da liegt das falsche Element. Was soll denn das, ne?
Mhm.
Aber der Trick ist ja, dadurch, dass ich so ein festes Zugriffsmuster habe, wie ich das halt im Zweifelsfall durchprobiere, kann ich halt einfach sagen, ich probiere halt trotzdem weiter durch die Lücken. Ich weiß halt, wie zum Einfügen habe ich halt diese Methode verwendet. Wenn es 17 nicht ist, dann 18, danach vielleicht 16, danach vielleicht 19 oder 15 und so weiter. Ne? Wenn wir vielleicht vorschlagen, das ist irgendwie die Methode, dass wir so alternierend irgendwie versuchen, uns immer ein Stückchen weiter wegzubewegen, bis wir einen Platz finden, kann ich das beim Auffinden genauso machen. Ich gucke halt in 17 rein, da liegt das falsche Element. Ich gucke in 18 rein, da liegt das falsche Element. In 16 liegt das richtige Element, also sind wir fertig. Und wenn ich bei diesen Suchen irgendwann an einer Leerstelle vorbeikomme, dann könnte ich halt sagen, okay, das könnte jetzt mein Zeichen dafür sein, dass tatsächlich hier kein Platz war.
Okay.
So grob kann man sich das vorstellen. Man kann es sich nicht exakt so vorstellen, weil das stelle ich sofort, während ich das erkläre, fest, dass das nicht funktioniert, wenn ich Elemente rauslöschen kann.
ja.
Aber
okay, jetzt.
Ich würde da jetzt mal sagen, das geht wahrscheinlich zu tief rein, den Algorithmus komplett zu erklären, beziehungsweise ich hab mich auch nicht so tiefgehend damit befasst, aber das grundsätzliche Konzept soll hoffentlich klar werden. Und
okay,
wer sich dann da weiter reinlesen möchte, wie gesagt, Hashtable ist da der Begriff dafür, oder ich glaube Fasttable oder so hatte ich gesehen, als wie sowas heißt heutzutage.
Okay, jetzt ist aber meine Frage, warum ist denn das, oder also ist das effizienter und wieso ist das effizienter oder warum macht man das dann?
Das hat einen Vorteil in dem Sinne, dass ich eben diese ganze Speicherverwaltung für die Listen in den Buckets nicht habe.
Okay, verstehe.
Mhm. Und ich hab eine bessere Speicherlokalität, weil das halt auch wiederum dann diese Map unten drunter halt so ein fortlaufendes Stück Speicher ist. Und dass ich ja jetzt zum Beispiel gesagt habe, nach 17 probiere ich 18 oder 16 oder sowas, ist ja genau ein Bezug darauf, dass ich ja Speicherlokalität erhalten möchte. Wenn ich an einer Stelle schon bin im Speicher, dann will ich halt möglichst in derselben Region bleiben, wenn ich halt meine weiteren Versuche mache, damit das möglichst Speicher ist, der bereits im Cache rumliegt im Prozessor.
Ja.
Der Prozessor-Caching, siehe Folge 7.
Okay, wir reden jetzt also halt immer noch von relativ geringen Mengen an Elementen, oder? Also
das skaliert dann beliebig hoch.
Das, okay.
Also wie gesagt, so ein Hash, der, wenn der meinetwegen 4 Byte hat, heißt das ja dann, der hat 4 Millionen unterschiedliche Werte.
Mhm.
4 Milliarden. Damit kann man schon einiges machen. Und wenn man einen Hash hat mit 8 Byte, also halt 64 Bit, dann hat man so viele Möglichkeiten, wie es Speicheradressen gibt in einem modernen PC. Und das heißt natürlich nicht, dass es geht weit über den verfügbaren Speicher hinaus. Es ist halt theoretischer Speicher, der adressierbar ist. Von daher kann so eine Web mitwachsen mit dem Problem.
Ja.
Man hat dann vielleicht irgendwann nicht mehr Zweierpotenzen, weil natürlich man möchte im Zweifelsfall von 2 Gigabyte Speicherverbrauch nicht gleich auf 4 springen müssen. Da wird man dann sicherlich Zwischenstufen haben in irgendeiner Form. Aber das ist die grundsätzliche Idee.
Okay, na gut. Also das muss
ich jetzt... Ich habe gerade mal geguckt, in Rust gibt es so eine Hashmap und die sagt in ihrer Dokumentation, dass sie basiert auf der Bibliothek namens SwissTable von Google. Und ich glaube, da gab es auch Präsentationen dazu, was sie sich da ausgedacht haben. Also das sind die Leute bei Google, die tatsächlich von Algorithmik sehr viel Ahnung haben, weil halt zum Beispiel sowas wie eine Suchmaschine implementieren ist eine Sache, die nicht einfach ist. Und wo 3-4% Effizienz aus so einem Map-Lookup rausquetschen, halt eine Sache ist, die man absolut haben will.
Ja, okay, also ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das jetzt schon vollständig durchstiegen habe, aber ich werde die Folge auch noch schneiden und dann auch noch mal danach abhören. Vielleicht checke ich das noch. Ja, okay.
Genau, ansonsten können wir dann noch eine Feedback-Runde machen, wenn du nochmal in der nächsten Folge, in Folge 81, zu mir kommst und sagst, was war das jetzt? Erklär das nochmal besser.
Ja, ich denke nochmal drüber
nach. Das war schon gut. In Folge 73 neulich, dass wir noch ein Addendum hatten.
Mhm. Ja, gut.
Ich habe noch einen Vorwärtsbezug. Ich wollte jetzt sagen, wir müssen noch was, ja, das, wir kommen jetzt hier in Kausalitätsprobleme rein. Wir haben jetzt einen Vorwärtsbezug auf die Folge, die als nächstes veröffentlicht ist, aber jetzt aufgezeichnet ist. Deswegen weiß ich, dass ich jetzt hier das Foreshadowing aus der nächsten Folge noch den Payoff machen muss dafür. Und zwar in der nächsten Folge geht es bei den 78 bereits über die Common Weakness Enumeration gesprochen. Es geht da nochmal drüber in Folge 80, den zweiten Teil unserer Liste. Und ich hatte da CWE 400 erwähnt. Das war, hier ist das noch gleiche, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, es war der Begriff, genau, Uncontrolled Resource Consumption. Also halt eine Kategorie von Schwachstellen, wo ein Angreifer ein System dazu bringen kann, unkontrolliert Ressourcen zu verbrauchen. Also zum Beispiel halt CPU-Zeit zu verschwenden oder Speicherplatz zu belegen und was nicht alles. Mhm. Das wäre halt ein möglicher Angriff. Also vielleicht als offensichtliches Beispiel können wir natürlich sowas sagen wie, ich habe irgendwie einen Cloud-Speicher, wo ich irgendwie nominal 10 Gigabyte ablegen kann, aber dann kann ich halt irgendwie das System dazu überreden, dass ich halt doch gerne 20 Terabyte ablegen möchte. Wenn ich dieses Quota irgendwie austricksen kann. Das wäre halt ein Beispiel dafür, so ja ganz nominal. Aber in diese Kategorie reinfallen, tun auch Komplexitätsattacken. Und ich erinnere mich jetzt nicht mehr, wie viel ich in Folge 80 schon gesagt habe dazu. Deswegen, aber da diese Folge eh früher rauskommt, kann ich das auch nochmal komplett einführen. Wir hatten ganz viel schon über Komplexität geredet. Ich meine, Komplexität ist eins meiner Lieblingsthemen, aber eher in einem anderen Sinne. Nee, in diesem Zusammenhang gerade in Folge 77 haben wir diese Tabelle gesehen, wo für verschiedene Listenimplementierungen verschiedene Zeitkomplexitäten verglichen wurden, wo dann halt gesagt wurde, hier bei der unsortierten Liste dauert das Auffinden von einem Element halt ON, also geht in lineare Komplexität eben dieses, ich muss halt jedes Element einzeln durchgucken, versus in der sortierten Liste geht das mit logarithmischer Komplexität durch halt diese Optimierung, ich kann eine Bisektion oder sowas machen. Und das ist eben, was damit Komplexität gemeint ist, also halt auf welche Art und Weise der Aufwand für etwas wächst, wenn die Anzahl Elemente wächst, die bearbeitet wird. In dem Fall halt irgendwie die Anzahl von Listeneinträgen. Und natürlich in unseren Maps haben wir auch eine Anzahl von Einträgen, dementsprechend kann man auch Komplexität dementsprechend beschreiben. Und diese Hash-Tabellen, die ich jetzt beschrieben hatte, genauso letztendlich auch wie die Implementierung auf Basis einer sortierten Liste, ist tendenziell in logarithmischer Zeit für die meisten Sachen, die gemacht werden. Mitunter sogar U1, also halt in konstanter Komplexität. Was ich halt beschrieben hatte, dieses Einfügen in eine Hash-Tabelle oder sowas, das sollte eigentlich gleich schnell sein, so ungefähr, unabhängig davon, wie groß die Liste ist. Das hat natürlich dann, das funktioniert nicht perfekt, weil zum Beispiel natürlich, wenn ich eine Hash-Tabelle habe, die 2 Gigabyte groß ist, dann liegen die nicht mehr im Prozessor-Cache rum. Also halt auf einer anderen Ebene kommen dann da halt Verlangsamungseffekte rein. Aber halt grundsätzlich, wenn ich eine Hash-Tabelle, die 2 Gigabyte groß ist, nach etwas suche, dann sind das im Zweifelsfall ähnlich viele Schritte, wie wenn ich in einer suche, die 2 Kilobyte groß ist. Weil das Muster ist grundsätzlich dasselbe, nur es ist halt auf einer anderen Skala. Das Modulo hat halt ein paar mehr Stellen, die am Ende rausfallen.
Ja.
Das ist die Idee von der Sache. Aber das basiert halt im Wesentlichen darauf, dass diese Hash-Funktion gut ist. Das basiert halt darauf, dass ich halt, wenn ich verschiedene Werte präsentiere, die in diese Map eingefügt werden sollen, dass die dann halt unterschiedliche Hashes ergeben, damit die in unterschiedlichen Stellen von diesen 2 Gigabyte meinetwegen abgelegt werden. Oder soll nicht 2 Gigabyte sein, kann auch 2 Kilobyte sein. Denn in dem Moment, wo ich halt diese Kollision habe, wie beschrieben, wäre es halt blöd, wenn es sehr viele von diesen Kollisionen gibt. Das ganze Konzept basiert halt darauf, dass wahrscheinlich das erste Element, was ich abprüfe, bereits, der erste Bucket, den ich abprüfe, bereits leer ist. Und wenn nicht, dann der zweite, aller Wahrscheinlichkeit nach. Wenn jetzt aber ein Angreifer meine Hash-Funktion kennt, könnte der auf die Idee kommen, sich zu überlegen, dass er mir ganz viele Werte präsentiert, wenn das in irgendeiner Form möglich ist, also zum Beispiel halt irgendwelche Anfragen stellen nach irgendwelchen Sachen, die eingetragen werden sollen oder so, oder halt einfach Anfragen nach Sachen, die nachgeguckt werden sollen in dieser Liste. Und ja, die kann er vielleicht in irgendeiner Form vorher füllen. So ein klassisches Beispiel, was ich erinnere, ist, in Linux gibt es so eine Hash-Tabelle für Verbindungen, die gerade offen sind. Also halt geordnet halt mit Schlüssel ist IP-Adressen von Ziel und Quelle und die Portnummern von Quelle und Ziel. Mhm. Und da hat man also als Angreifer, wenn man so eine Verbindung aufmacht, hat man ein paar Sachen, die man kontrollieren kann. Man kann also irgendwie, ja, zumindest auf die eigene IP-Adresse kann man eventuell Einfluss nehmen und auf jeden Fall auf die Portnummern, mit denen man redet, kann man Einfluss nehmen. Und kann dann halt vielleicht auf die Idee kommen, wir machen jetzt mal ganz viele Verbindungen auf mit entsprechenden Werten, die so gelagert sind, dass die dann in dieser Hash-Tabelle im Linux-Kernel alle in demselben Bucket landen. Und wenn es jetzt natürlich halt eine von diesen, also entweder ist es halt die Variante, Buckets sind halt tatsächlich Listen, dann ist es halt einfach dann quasi eine Hash-Tabelle irgendwie mit vielleicht 16 Buckets, wo 15 leer sind und der 16. ist halt überbordend voll. Dann ist es halt langsam, weil ich halt im Prinzip wieder nur eine ungeordnete Liste habe, die ich durchsuche, in diesem Bucket drin. Oder halt alternativ, ich habe diese Methode halt, wo jeder Bucket maximal ein Element ist und ich habe dann so eine Kollisionsvermeidung, dass dann halt irgendwie absolut jedes Element der Welt sagt, ich möchte gerne Bucket 17 landen und dann sucht sich halt der Kernel tot bei dem Versuch halt irgendwo den freien Bucket zu finden, wo er das noch einfügen kann.
Ja.
Und das sind beides Dinge, die man machen kann. Ist halt beides nicht so geil, weil dann halt plötzlich Operationen, die eigentlich günstig sein sollten, unerwartet teuer werden. Und das ist eben, was mit Komplexitätsattacke gemeint ist. Wir füllen halt Daten in das System irgendwie ein, sodass halt aus einer Operation, die eigentlich nur logarithmische Komplexität nehmen, brauchen sollte, plötzlich lineare Komplexität erfordert. Das ist ein Problem, was ja in den 2010er Jahren großflächig für im Prinzip alle Hash-Tabellen-Implementierungen in allen Programmiersprachen demonstriert wurde. Wie gesagt, halt bis hin zu sowas wie Linux-Kernel, was ja nun doch für das Funktionieren des Internets relativ erforderlich ist, dass das Ding schnell ist. Und die Lösung dafür bestand dann darin, auf neue Hash-Funktionen umzusteigen, wo man zusätzlich zu den tatsächlichen Daten, die im Schlüssel drin stehen, noch so eine Geheimzahl reinwerfen kann. Also halt zum Start des Programms wird dann halt eine Geheimzahl gewürfelt und die wird jedes Mal in den Hash mit reingemuschelt. Das muss halt auch eine konstante Geheimzahl sein, also wie so ein Salt bei Passwörtern, weil natürlich der Hash auch reproduzierbar sein muss. Wenn das nächste Mal jemand ankommt und fragt nach demselben Schlüssel, soll es denselben Hasher geben, damit man an der richtigen Stelle im Speicher guckt. Und deswegen halt für gewöhnlich, also manchmal wird auch gesagt, es gibt eine Geheimzahl pro Map, aber für gewöhnlich wird dann halt, oder beziehungsweise pro Hash-Tabelle, meistens wird aber gesagt, aus Effizienzgründen, wir würfeln halt beim Start des Programms einmal eine Zahl und dann ist das halt die Geheimzahl. Und das ist mit dem Level von kryptografischer Sicherheit, die diese Hash-Tabellen, Hash-Funktionen bieten, gut genug. Zumindest, okay. Soweit ich weiß, wurden da noch keine relevanten Angriffe demonstriert. Mhm. Oder zumindest hat es das nicht in die Nachrichten geschafft. Und das war ja so 2010er Jahre, Anfang des 2010er war das dann so eine Welle, wo im Prinzip so jede Programmiersprache der Welt umgestellt hat auf eine entsprechende Hash-Funktion, die mit Geheimzahlen gesiedelt werden kann. Oder gesaltet, um genau zu sein.
Mhm. Ja.
Genau, das ist alles, was ich zu Maps zu sagen habe. Unser Feld von Feldern ist vollständig bestellt. Wenn du nicht noch was hast.
Nee, wie gesagt, ich werde nochmal nachdenken müssen. Aber kommt Zeit, kommt Rat, alles gut. Klappt schon.
Eventuell, wenn die Folge hinreichend früh geschnitten wird, kannst du ja einfach nochmal zurückkommen und wir machen noch ein Addendum dazu, wenn da irgendwas unklar war.
Okay, ja. Ich denke mal drüber nach.
Genau. Das Feld von Feldern ist für heute bestellt. Die nächste Folge bestellen wir in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Cool, cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Also auf jeden Fall, mein Recording läuft ja auch.
Ja, es ist jetzt wieder Outtake-Material, was ich hier fabriziert habe. Ja. So, bevor es losgeht, haben wir heute, ich möchte sagen, ein ganz besonderes Feedback.